Jeder Mensch stellt sich gewisse Lebensfragen. Lebensfragen, das müssen wir wissen, das sind keine Fragen wie, was mache ich heute Nachmittag oder geht es dieses Jahr nochmal in Urlaub im Sommer, ja oder nein. Das sind keine Lebensfragen. Lebensfragen sind Fragen, die die menschliche Existenz zutiefst betreffen. Es gibt Lebensfragen, die stellen sich alle Menschen gemeinsam. Das sind die Fragen, woher komme ich? Wo geht's hin nach dem Tod? Und was für einen Sinn hat das Ganze? Das sind Fragen, Lebensfragen, die sich jeder Mensch stellt. Und dann gibt's auch nochmal Lebensfragen, die sind individuell. Ja, die hängen mit der Biografie zusammen, mit der momentanen Lebenssituation. Es gibt Menschen, die stellen sich die Frage, wer sind meine leiblichen Eltern? Ja, das ist eine Lebensfrage, weil es betrifft mich zutiefst. Wer sind denn jetzt meine Eltern? Martin Luther hat sich auch eine Lebensfrage gestellt. Martin Luther hat die Frage beschäftigt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich gerecht vor Gott stehen? Und wenn wir uns ein bisschen mit dem Leben von Martin Luther auskennen, dann wissen wir, dass sein Leben zunächst einmal auch sehr stark von Ängsten geprägt ist. Ich meine, allein sein Versprechen, das er ablegt bei dem Gewitter, Blitz und Donner, und er kriegt so eine panische Angst, wir würden das heutzutage wahrscheinlich Panikattacke nennen. Und in dem Zustand legt der Gott ein Versprechen ab und sagt, ich will Mönch werden. Ja, weil er sich dadurch etwas erhofft, näher zu Gott zu kommen. Martin Luther wird Mönch, gesagt, getan, er hält sein Versprechen. Aber immer noch plagen ihn Ängste. Wie kann ich am jüngsten Tag vor Gott bestehen? Das ist eine ganz entscheidende Frage, das ist eine Lebensfrage. Und er geht ständig in die Beichte, weil er sich dessen bewusst ist, wie viel Schuld er in sich hat. Und es wird Ganze schon fast zwanghaft bei ihm. Er rennt immer wieder in die Beichte, bis der Beichtvater irgendwann sagt, Mensch, komm doch mal mit richtigen Sünden in die Beichte. Kaum ist er wieder raus aus der Beichte, kommt der nächste sündige Gedanke und er muss wieder umdrehen und will wieder bekennen. Vielleicht kennst du übrigens sowas aus deinem Leben, dass dich Schuld plagt und du irgendwie immer wieder neu versuchst, die Schuld loszuwerden. Das ist eine Lebensfrage. Wie finde ich die Lösung für mein Problem? Martin Luther hat dann Folgendes gemacht, er hat den Römerbrief studiert und hat im Laufe des Studierens des Römerbriefs immer mehr festgestellt, Gott ist nicht nur ein Gott, der gerecht ist, sondern Gott ist auch ein Gott, der gerecht macht. Und zwar den, der an ihn glaubt, den spricht Gott gerecht, allein durch den Glauben. Und das ist mein Predigtthema heute Morgen, allein durch Glauben. Ihr Lieben, wir sind mittlerweile in Römer 4 angelangt. Und ich möchte einfach nochmal den Gedankengang des Römerbriefs kurz zusammenfassen, gerade weil der Römerbrief so systematisch aufgebaut ist, dass wir den roten Faden sicher haben. Paulus fängt an, indem er das Evangelium erklärt und er macht am Anfang deutlich, dass jeder Mensch Gott beiseite geschoben hat. Gott hat sich geoffenbart, aber der Mensch hat Gott beiseite geschoben. Und so macht Paulus in Römer 1 deutlich, jeder Mensch, im Prinzip jeder Heide ist unter dem Zorn Gottes. Und dann kommt eine etwas überraschendere Neuigkeit, nämlich in Römer 2, dass auch die Religiösen, die Juden, dass sie genauso unter dem Zorn Gottes stehen. Sie haben zwar das Gesetz, aber sie halten sich nicht immer dran. Und somit stehen sie genauso wie die Heiden unter dem Zorn Gottes. Dann kommt Kapitel 3. Kapitel 3 ist das Fazit. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Und dann nimmt Römer 3 plötzlich eine ganz entscheidende Wendung in Vers 21. Da benutzt Paulus das Wort aber. Und dieses aber, das haben wir in der letzten Predigt gesehen, ändert alles. Dass Gott den Sünder gerecht spricht, nicht aufgrund seiner Leistung, weil aufgrund von Leistung kann man nicht vor Gott gerecht werden, sondern allein aufgrund des Glaubens, weil Christus gestorben ist und alle werden gerechtfertigt, umsonst aufgrund von Gottes Gnade, weil sie ihr Vertrauen auf Christus setzen. Und schaut mal, wenn der Glaube so entscheidend ist, wenn der Glaube das Mittel zur Rechtfertigung ist, dann müssen wir jetzt darüber sprechen, was ist denn Glaube? Ja, weil es existieren unterschiedliche Vorstellungen davon, was Glaube ist. Und deswegen kommt jetzt in Kapitel 4, da benutzt Paulus eine Illustration. Er nimmt Abraham als Beispiel und er möchte anhand von Abraham deutlich machen, was wirklich rettender Glaube ist und wie sich der Glaube zeigt. Und darum geht's heute in dieser Predigt. Der erste Punkt lautet, der Glaube entscheidet. Eben nicht die Leistung, sondern der Glaube. Und Paulus möchte die zentrale Rolle des Glaubens hervorheben und er stellt den Glauben in Kontrast zur Leistung. Wenn jemand von euch schon mal beim Radiologen war, zu einem MRT-Termin oder zu einem CT-Termin, der wird vorher über eine Vene, über einen Zugang ein Kontrastmittel zugefügt bekommen haben. Ja? Und das macht der Arzt, er fügt ein Kontrastmittel zu, damit das Bild klarer wird. Wenn es einen Kontrast gibt, dann wird das Bild klarer. Und genau das ist das, was Paulus in den ersten 17 Versen von Kapitel 4 macht. Er zeigt den Glauben im Kontrast zur Leistung, damit die Botschaft des Glaubens klarer wird. Und das ist mein Anliegen für dich auch heute, dass dir immer mehr vor Augen ist, worum geht es? Was rettet dich? Und auch wir Christen, dass wir uns nochmal mehr darauf fokussieren. Was ist der Kern des Evangeliums? Es ist der Glaube an Jesus Christus. Und das ist das Thema. Paulus wählt drei Kategorien menschlicher Leistung, die er in Kontrast zum Glauben stellt. Und zwar sind es Werke, es ist die Beschneidung und es ist das Gesetz. Und in der Reihenfolge gehen wir jetzt mal vor. In den Versen 1 bis 8 wird der Glaube den Werken gegenübergestellt. Da heißt es in Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater nach dem Fleisch, gefunden habe? Abraham ist für die Juden der Vater nach dem Fleisch. Das heißt, die Juden stammen von Abraham ab, sie haben auf ihn geschaut. Aber zugleich können sich auch die Heiden bei Abraham wiederfinden, weil Abraham, das wissen wir oft nicht, war ursprünglich Heide. Er war ein babylonischer Götzendiener. Und wenn wir an ihm sehen, wie er gerechtfertigt worden ist, können sich nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden mit Abraham identifizieren. Das ist eigentlich kein besseres Beispiel. Also es gibt kein besseres Beispiel, das Paulus hier wählen kann. Und Paulus stellt die Frage, was hat Abraham gefunden? Sinngemäß, wie wurde Abraham gerechtfertigt? Und da heißt es in den Versen 2 und 3, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht bei Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Paulus sagt, wenn Abraham durch Werke gerechtfertigt worden wäre, dann könnte er stolz auf sich sein. Ja? Dann könnte er sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es geschafft, aber nicht bei Gott. Denn wir wissen bereits aus dem Römerbrief, dass kein Mensch vor Gott gerecht dastehen kann. Und dann lädt Paulus seine Leser einmal in die Bibel zu schauen. Er sagt, schaut mal in die Bibel, wie war das bei Abraham? In 1. Mose 15, Vers 6. Da heißt es, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann heißt es weiter in Römer 4, 4 und 5, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt im Klartext, wenn jemand für sich sagt, ich wähle die Kategorie Werke, dann kann es ihm nicht geschenkt werden. Wer sich auf Werke einlässt, dann sagt Gott, okay, dann messen wir. Dann kann ich dich nicht beschenken, wenn du auf Werke pochst, dann messen wir. Und dann hast du ein echtes Problem. Aber wenn jemand sagt, ich verlasse mich nicht auf meine Werke, ich verlasse mich einzig und allein darauf, was Christus getan hat, dessen Glaube wird zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann heißt es in den Versen 6 bis 8, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Was macht Paulus hier? Paulus benutzt ein weiteres Beispiel aus dem Alten Testament, eine weitere große Persönlichkeit, und das ist David. Es gab keinen größeren König im Alten Testament als David. Und es gibt aber auch leider kaum einen prominenteren Sünder als David. Denn wir wissen, der Name David ist so eng verbunden mit dem Ehebruch mit Bathseba und so eng verbunden mit der Ermordung des Uriah. Und wie war das bei David? David im Psalm 51, als er überführt wird, er kann sich ja nicht auf seine Werke verlassen. Schaut mal, das, was er getan hat, ist geschehen. Die Frau ist schwanger. Der Mann ist tot. Da kann David doch jetzt nicht sagen, Gott, aber ich war bis hierhin ein guter König. Und David weiß das. Und im Psalm 51 schmeißt er sich einfach förmlich in die Gnade Gottes und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er wirft sich im Glauben auf die Gnade. Und dementsprechend sehen wir dann im Psalm 32, das ist die Antwort auf Psalm 51, dass David vergeben wurde. Und so sehen wir, dass die Rechtfertigung immer zwei Seiten hat. Rechtfertigung ist auf der einen Seite die Nichtanrechnung der Sünde und auf der anderen Seite die Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes. Und das haben Abraham und David gemeinsam. Gott rechtfertigt den Sünder einfach allein aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund von verdienstvoller Werke. Jetzt schauen wir uns die nächste Kategorie an. Die nächste Kategorie, die Paulus hier als Kontrast zum Glauben anspricht, ist die Beschneidung. Und da lese ich mal die Verse 9 bis 12. Bezieht sich die Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Das ist eine entscheidende Frage. Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller ist, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Puh, denkst du jetzt, das ist viel theologisches Schwarzbrot, wie soll man das jetzt verarbeiten? Was sagt denn der Text hier eigentlich, André? Ich muss zugeben, die Beschneidung ist für uns ein bisschen weiter weg, ja? Aber sie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen, gerade auch zu der Zeit, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Paulus erwähnt die Beschneidung, weil die Beschneidung bei Abraham eingeführt ist. Und wir müssen das verstehen, was die Beschneidung für eine Funktion hatte. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, dass von ihm viele Nachkommen entstehen werden. Ja? Durch seinen Samen werden viele Nachkommen entstehen. Und die Beschneidung war das Zeichen, das heißt eine sichtbare Erinnerung, die jeder männliche Israelit an seinem Körper getragen hat, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Ja? Aber es war eine ständige Erinnerung, Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Jetzt im Neuen Testament kommen dann plötzlich die ersten Heiden zum Glauben. Und das wird dann plötzlich eine Debatte im Galaterbrief, in Apostelgeschichte 15. Was ist denn jetzt? Genügt allein der Glaube an Jesus Christus oder Glaube plus? Und es gab so viele Menschen, die gesagt haben, Moment, die Heiden müssen sich aber auch erstmal noch beschneiden lassen, sonst sind sie nicht wirklich dabei. Und Paulus geht auf dieses Beispiel ein und er stellt eine geniale Frage. Er sagt, guck mal, unser Glaubensvater Abraham, wann wurde er gerecht gesprochen? Als er beschnitten war oder als er nicht beschnitten war? Die Beschneidung finden wir in 1. Mose 15. Entschuldigung, genau umgekehrt. Die Gerechtsprechung Abrahams finden wir in 1. Mose 15 und die Beschneidung in 1. Mose 17. Und laut rabbinischer Tradition liegen dazwischen 29 Jahre. Ja? Das heißt, er wurde gerecht gesprochen, als er noch nicht beschnitten war. Und das ist ganz wichtig, diese Reihenfolge. Die Beschneidung kommt erst später als Zeichen des Bundes und deswegen gilt, es ist nicht ein religiöses Ritual, das dich rettet. Kein bisschen. Es ist einzig und allein der Glaube und da können sich Heiden und Juden wiederfinden. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das für dich ganz persönlich beinhaltet. Da wird's praktisch. Aber lass uns noch auf den dritten Kontrast eingehen und dann sind wir mit dem wesentlichen Text durch. Dann wenden wir den auf uns an. Der dritte Kontrast ist Glaube und Gesetz. Und in den Versen 13 bis 17, da wirft Paulus folgende Frage auf. Gilt die Verheißung, die er von Gott bekommen hat, auf der Grundlage des Gesetzes oder auf der Grundlage des Glaubens? Und hier sagt die jüdische Tradition, ich will euch mal so ein bisschen mit hineinnehmen in die jüdische Tradition. Im Buch Sirach, das ist ein apokryphes Buch, das ist nicht Teil der Bibel, aber im Buch Sirach finden wir die jüdische Sichtweise auf diese Dinge. Da wird von Abraham gesagt, er hielt das Gebot des Höchsten und trat in einen Bund mit ihm. Wie ihm befohlen wurde, hat er sich beschnitten. In der Prüfung wurde er treu befunden. Darum hat ihm Gott mit einem Eid zugesichert, also die Verheißung gegeben, durch seine Nachkommen die Völker zu segnen. Das heißt, die jüdische Tradition sagt, Abraham hat sich ans Gesetz gehalten. Er war gesetzestreu und deswegen hat Gott ihm ein Versprechen gegeben. Und Paulus, jetzt in Vers 13, argumentiert gegen diese Sichtweise und sagt, nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Paulus macht deutlich, die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, war ein Geschenk. Sie war nicht an Bedingungen geknüpft. Ich will das mal ein bisschen illustrieren. Schaut mal, es macht doch einen Riesenunterschied, wenn ein Vater seinen Kindern sagt, am nächsten Samstag fahren wir ins Phantasialand. Oder ob er seinen Kindern sagt, nächsten Samstag fahren wir ins Phantasialand, wenn ihr die ganze Woche lang hundertprozentig lieb wart. Das eine ist ein Versprechen, wir machen es. Das andere ist an Bedingungen geknüpft. Und genau um diese Frage geht's hier. Was war die Bedingung, dass Gott Abraham die Verheißung gegeben hat? Die Verheißung ist nicht an das Gesetz gebunden. Dann heißt es in Vers 14, Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Wie kann man das verstehen? Wenn man sich die Verheißung durch Gesetzestreue verdienen kann, dann spielt die Kategorie Glaube überhaupt keine Rolle. Dann spielt die Kategorie Leistung eine Rolle. Und wenn wir so ein bisschen der Logik von Römer 1 bis 3 gefolgt sind, dann wissen wir, das Gesetz kann ja keiner halten. Also fällt die Verheißung quasi dann weg. Also das ist so, wie wenn der Vater seinen Kindern sagt, wir fahren ins Phantasialand, wenn ihr eine Woche lang nur brav wart, komplett gehorsam, wenn ihr nichts Falsches gemacht habt, wenn ihr nur Einsen aus der Schule mitbringt und wenn ihr das ganze Haus picobello gestrichen habt. Da gibt es keine Verheißung mehr, versteht ihr? Das schaffen die Kinder nicht, da kann er direkt einpacken. Und das ist das Argument von Paulus. Wenn das Gesetz hier angelegt wird, sorry, dann ist die Verheißung zunichte gemacht. Vers 15, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das heißt, wenn das Gesetz angelegt wird, dann kommt Gott nicht zu dem Ergebnis, super Abraham, du warst so gesetzestreu, du kriegst die Verheißung. Wenn das Gesetz angelegt wird, dann gibt es keine Verheißung. Aber wenn das Gesetz nicht angelegt wird, dann gibt es Gnade. Dann gibt es insofern keine Übertretung, dann kann es aus Gnade geschehen. Und das ist dann die logische Schlussfolgerung in Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein derer vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Also, Paulus sagt, die Verheißung beruht nicht auf Gesetzestreue, sondern sie ist ein gnädiges Geschenk Gottes, was er Abraham gegeben hat. Und wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, ich weiß, 17 Verse so am Stück ist echt geballt, ja, was man dem Zuhörer da vielleicht auch mal zumutet. Aber wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, den bisherigen Befund, dann kommt raus, eindeutig, es ist nicht die menschliche Leistung, die uns irgendwie vor Gott gerecht macht. Es ist einzig und allein der Glaube. Und das bedeutet auch in deinem Leben, dass gute Werke und dass irgendwelche religiösen Rituale dich nicht vor Gott gerecht machen können. Momentan ist ja Wintersport angesagt. Ich weiß nicht, ob jemand das so ein bisschen von euch verfolgt. Aber der Weltrekord beim Skispringen, zumindest bei den Männern, liegt momentan bei 253,5 Metern. Der Österreicher, da sehen wir auch gleich ein Bild zu, Stefan Kraft, ist tatsächlich so weit gesprungen. Wenn wir aber jetzt sagen, der Maßstab, um für die nächste WM qualifiziert zu werden, der liegt jetzt mal bei 1000 Metern. Weißt du, der Weltrekord liegt bei 250 und wir sagen, der Maßstab, um bei der WM dabei zu sein, den legen wir bei 1000 Meter an. Da spielt es keine Rolle, wie gut wir springen können. Dann könnte ich springen, ich komme höchstens 5 Meter weit oder Stefan Kraft, der 250 schafft. Wir alle haben es nicht geschafft. Und das ist die Argumentation. Deswegen können gute Werke, auch wenn du noch so ein guter Mensch bist, sie können dich nicht retten, weil du den Maßstab Gottes nicht einhältst. Du kannst ihn nicht erreichen selber. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Das beantwortet deine Lebensfrage schon mal ein Stück weit. Das Gleiche kann man auch jetzt mal illustrieren mit einer Handynummer. Schau mal, wenn dir eine Person ihre Handynummer gibt und du die Handynummer bei dir einspeicherst, du hast sie komplett richtig bis auf eine Zahl, dann entsteht keine Verbindung, oder? Alles ist richtig, bis auf eine Zahl und an dieser einen Zahl entscheidet sich, die Verbindung kommt nicht zustande. Ihr Lieben, Adam und Eva wurden aufgrund von einer Sünde aus dem Garten vertrieben. So heilig ist Gott. Da können wir doch nicht ankommen und sagen, ja, ich habe zwar ein paar Fehler gemacht, aber durch so gute Werke kann ich dann doch irgendwie vor Gott wieder gerecht dastehen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Weißt du, irgendwann werden wir alle vor Gott stehen. Und stell dir mal folgende Frage oder stell dir mal folgendes Bild vor. Du stehst vor Gott und Gott fragt dich, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Was willst du sagen? Ich habe mich versucht, an die 10 Gebote zu halten. Ich habe als Messdiener gedient in der Kirche. Ich habe mich bemüht, ein guter Ehemann zu sein und meinen Kindern gute Werte mitzugeben. Ich habe im Lockdown sogar den Livestream in der evangelischen Freikirche geguckt. Da war ich dabei. Gott, reicht das? Wisst ihr, was an all den Antworten falsch ist? Alle Antworten beginnen mit dem Satz, ich habe. Damit beginnen alle falschen Antworten. Wenn wir vor Gott stehen, können wir nicht sagen, ich habe. Das Einzige, was vor Gott zählt, ist ein Satz, der anfängt mit Christus hat. Warum sollte ich dich in den Himmel nehmen? Christus hat bezahlt für mich. Das ist der einzige Punkt, warum Gott uns in den Himmel nimmt. Aber ich habe den Eindruck, dass wir Christen das auch wieder tiefer verstehen müssen. Ihr Lieben, es ist mir so ein Anliegen. Ich treffe auf so viel Leistungsdenken, auch unter Christen. Und ich sehe es bei mir selber. Wisst ihr, was mir im Laufe dieser Predigtvorbereitung noch mal mehr bewusst geworden ist als je zuvor? Gott wird mich nicht in den Himmel nehmen, weil ich Pastor bin. Gott wird mich nicht in den Himmel nehmen, weil ich viel gepredigt habe. Gott wird mich nicht in den Himmel nehmen, weil Menschen durch meine Predigten zum Glauben gekommen sind. Gott wird mich einzig und allein deswegen in den Himmel nehmen, weil Christus für meine Sünden bezahlt hat. Das ist der einzige Grund. Und ich mein Vertrauen auf Christus gesetzt habe. Stell dir mal die Frage, was gibt dir die Sicherheit, dass du im Himmel bist? Ist es dein Dienst in der Gemeinde? Sagst du, weil ich mich hier so reinhänge, deswegen nimmt Gott mich an? Weil ich so viel Bibel lese, deswegen werde ich gerettet? Weil ich so viel bete, deswegen werde ich gerettet? Das ist nicht der Grund, warum wir gerettet sind. Weil ich so nett war zu allen Menschen, weil ich selbstlos war? Das ist nicht der Grund. Der einzige Grund, warum Gott uns rettet, ist, Christus hat bezahlt und wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Das ist Glaube allein. Stell dir mal vor, du wüsstest, Jesus kommt morgen wieder. Das wissen wir nicht, aber angenommen, du wüsstest das einen Tag vorher. Wie würdest du diesen Tag gestalten? Einige von euch würden vielleicht sagen, ich würde ganz viel Bibel lesen und ich würde evangelisieren gehen. Würde ich darauf antworten, super Sache, aber aus welchem Motiv? Und wenn dann rüberkommt, ich fühle mich dann ein bisschen sicherer, dass er mich annehmen wird, setzt du auf Werke. Dann setzt du auf Werke. Es hört sich hart an, aber dann setzt du auf Werke. Der einzige Grund ist wirklich das Kreuz. Der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund, warum Gott uns in den Himmel nimmt. Nur das, was er getan hat. Und wie es in einem Lied heißt, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzes Bein. Das ist Glaube allein. Es hat nichts mit unseren Werken zu tun. Werke spielen natürlich eine Rolle, wenn wir Christ werden. Aber dazu kommen wir in Römer 12 erst. Jetzt geht's um den Kern des Evangeliums. Wenn der Glaube so entscheidend ist, müssen wir uns ja die Frage stellen, wie sieht Glauben konkret aus? Ja, Menschen füllen den Glaubensbegriff unterschiedlich. Und vielleicht sitzt du sogar hier oder vor dem Livestream und du denkst, du glaubst, aber das, was du für Glauben hältst, hält dich ab, zum echten Glauben zu kommen. Weil es geht nie einfach nur um einen Glauben an die Existenz Gottes. Ich glaube, dass es da jemanden oben gibt. Das reicht nicht. Worum geht's im Glauben? Kommt, wir schauen uns den zweiten Punkt mal an. Der Glaube vertraut. Vers 17, jetzt ist die Rede weiter von Abraham, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ich liebe diesen Anfang, vor dem Gott, dem er glaubte. Abraham glaubte nicht nur an Gott, er glaubte Gott. Und das ist ein Riesenunterschied. Schaut mal, ich kann an die Existenz eines gewissen Politikers glauben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihm glaube. Versteht ihr? Jemanden zu glauben ist viel tiefer als nur an jemanden zu glauben. Und das ist der Glaube, der Abraham gerettet hat. Er glaubte Gott. Er glaubte nicht nur an Gott, er hat Gott vertraut. Und darum geht es. Wenn ein guter Freund von mir, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, Gott hat mich mit einigen guten Freunden beschenkt, aber wenn der Matthias Achterberg hier aus der Gemeinde, wenn er zu mir kommt und mich fragt, André, können wir darf ich deinen Autoschlüssel haben? Wir brauchen einen 7-Sitzer, weil wir meine Eltern in Frankfurt besuchen wollen. Dann gebe ich ihm meinen Autoschlüssel. Aber ich gebe ihm meinen Autoschlüssel nicht, weil ich weiß, was er mit dem Auto vorhat, sondern weil ich weiß, wer er ist. Ich vertraue ihm. Abraham vertraut Gott, weil er weiß, wer Gott ist. Schaut mal, hier heißt es weiter, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Abraham wusste, Gott ist allmächtig. Gott kann alles, Gott kann Tote auferwecken, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Und Abrahams Glaube fußt auf Gottes mächtiges Wort. Ich meine, Gott kann etwas rufen, was nicht da ist und es entsteht. Da war kein Licht und Gott sagt, es werde Licht und bumm, war das Licht an. An diesen Gott glaubt Abraham. Und das zeigt sich, schaut mal, Vers 18 ist ein Hammer. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Was ist hier der historische Hintergrund? Wir sehen ihn in 1. Mose 17. Abram, er heißt tatsächlich bis dahin noch Abram. ist 99 Jahre alt und Gott erscheint ihm und sagt, Abraham, ich werde aus dir eine große Nachkommenschaft machen. Und übrigens, der Name heißt jetzt Abraham. Wisst ihr, was dahinter steckt? Abraham war bis dahin kinderlos. Und wisst ihr, was der Name Abram bedeutet? Großer Vater. Wie muss das für Abraham gewesen sein im Smalltalk? Da kommt jemand auf ihn zu und sagt, hey, ich bin Josef, wer bist du? Ich bin Abraham. Oh, großer Vater. Wie viele Kinder hast du? Keine. Ah, okay. Interessanter Name, großer Vater und kinderlos. Und er ist immer noch kinderlos und Gott sagt, jetzt heißt du nicht Abraham, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Okay, hallo Abraham, wie geht's dir heute? Ich heiße nicht mehr Abraham. Ich heiße jetzt Abraham, Vater vieler Völker. Wie viele Kinder hast du? Immer noch keine. Das ist die Situation von Abraham. Und hier heißt es, er glaubte gegen Hoffnung. Das heißt, aber auf Hoffnung. Das heißt, Abraham hatte nur Gottes Zusage. Und Gottes Zusage ist alles, was er brauchte. Das war das Einzige, worauf er sich verlässt. Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Wisst ihr, was ich an diesem Vers so liebe? Der Glaube von Abraham war auf der einen Seite radikal realistisch, oder? Er sieht es. Er sieht seinen Körper. Er verschließt sich nicht vor den Fakten. Er weiß, ohne medizinische Studien, ich bin 99, ich kann keine Kinder mehr zeugen. Meine Frau ist auch keine 35 mehr. Ja, er sieht das Absterben des Leibes, der Sarah. Und radikal realistisch, der Glaube sagt einfach nicht, ich blende die Realität aus. Der Glaube sieht die Realität, aber, und jetzt kommt Vers 20, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ihr Lieben, Glaube braucht nicht das Licht am Ende des Tunnels. Glaube braucht nicht das Licht am Ende des Tunnels. Glaube braucht eine Sicht auf Gottes Verheißung und ein sich Verlassen auf ihn, was er gesagt hat. Bei Abraham war es ja nicht nur so, dass nicht viel dafür gesprochen hat. Bei Abraham hat alles dagegen gesprochen. Und trotz allem glaubt er sieht die Realität, aber er sieht die Realität mit der Brille der Verheißung. Und das ist der Punkt. Und deswegen ist Abraham so ein Glaubensvorbild. Georg Müller, der im 19. Jahrhundert in England 5 Waisenhäuser gegründet hat, ist ein Glaubensheld für mich. Er hat Waisenhäuser für über 1000 Waisenkinder gebaut und sein Experiment war, ich werde nie Menschen um Geld fragen. Ich werde nur beten und Gott wird dafür sorgen, dass wir genügend Spenden zusammenbekommen. Und dieser Georg Müller sagt über den Glauben Folgendes. Der Glaube ist nicht auf den Bereich des Möglichen beschränkt. Wenn etwas möglich ist, dann liegt keine besondere Ehre für Gott. Der Glaube beginnt dort, wo die Macht des Menschen endet. Da beginnt der Glaube. Wenn wir trotzdem festhalten, auch wenn alles dagegen spricht, einfach nur, weil Gott es gesagt hat, damit ehren wir Gott. Das ist echter Glaube. Und so heißt es dann von Abraham in Vers 21, und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Wisst ihr, wo Abrahams Sicherheit lag? Sie lag nicht in ihm selbst, sie lag einzig und allein in Gott. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben. Unser Glaube ist häufig so, Herr, hilf mir, hilf meinem Unglauben. Es geht nicht um einen großen Glauben in uns, es geht um einen Glauben an einen großen Gott. Es geht um einen Glauben an einen großen Gott, der über den Fakten steht. Darum geht es. Und diese Glaubensüberzeugung hat Abraham gerechtfertigt, so heißt es dann in Vers 22. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist der rechtfertigende Glaube, den Gott annimmt. Ich musste im Laufe der Predigtvorbereitung an meine Zeit in Thailand denken. Ich glaube, ich war ungefähr 20 Jahre alt, 2005. Missionseinsatz in Thailand beim Missionar Raimund Homberg. Und während wir bei ihm waren, stirbt seine Frau plötzlich, hochschwanger. Im 9. Monat auf dem Weg ins Krankenhaus sterben Frau und Kind im Mutterleib. Und dieser Mann sitzt mir nur ein paar Stunden nach diesem tragischen Ereignis gegenüber. Und ich werde es nie vergessen, dieses Bild. Er hält seinen Finger auf Römer 8, 28 und sagt, da steht's. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und er glaubte gegen Hoffnung, denn die Realität sah alles andere als hoffnungsvoll aus. Und dann waren wir im Laufe der nächsten Tage mit ihm zusammen. Jetzt könnte man sagen, klar, das war so ein erster Enthusiasmus, dass er trotzdem an Gott festhält, aber dann kommt ja die Realität nach der Beerdigung. Wir waren bei ihm, auch nach der Beerdigung. Und plötzlich kommt er wieder mit der Bibel zu uns und er hat uns ermutigt. Er sagt, Jungs, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und daran halte ich mich. Und dann saßen wir eines Abends mit ihm und er hat angefangen zu weinen, weil natürlich wieder alles hochkommt. Die Frau ist gestorben und ich gebe ihm Psalm 121 mit und sage, Raimund, lies mal Psalm 121. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der geht mit diesem Bibelvers und hat neue Kraft und sagt, daran halte ich mich jetzt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr Lieben, das ist Glaube und zu so einem Glauben möchte ich dich heute ermutigen. Vielleicht geht es dir momentan echt schlecht. Vielleicht machst du als Christ gerade wirklich eine schwere Zeit durch und du hast viele Sorgen. Ich möchte dir einige ermutigende Verse mitgeben. Schaut mal, Glaube blendet die Fakten nicht aus, aber Glaube lässt sich nicht durch Fakten entmutigen, weil Gott immer größer ist als die Fakten. Und da heißt es in Jesaja 41,10, den Vers gebe ich dir mit. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast Angst vor dem Altwerden. Werde ich demenzkrank? Werde ich irgendwann ein Pflegefall für meine Kinder? Dann gebe ich dir Jesaja 46 mit. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haupt werde ich dich tragen. Vielleicht hast du momentan Kämpfe. Werde ich wirklich dabei sein, wenn der Herr wiederkommt? In Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Halt dich an diesen Vers. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dich schon seit Längerem in die Mission ruft, in einen missionarischen Dienst. Dann halte dich an Matthäus 28, wo Gott sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Schaut mal, bisher haben wir uns in dieser Predigt damit beschäftigt, dass der Glaube allein rechtfertigt und nicht die Werke. Und wir haben uns angeschaut, wie sich echter Glaube zeigt. Und jetzt möchte ich zum letzten und entscheidenden Punkt übergehen. Das Ganze hat etwas mit dir zu tun. Da heißt es in den Versen 23 und 25, es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet werden soll, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Schau mal, dass Abraham aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden ist, das hat etwas mit dir zu tun. Paulus sagt, das ist nicht nur eine verstaubte Geschichte im Alten Testament. Römer 4 steht hier, weil es etwas mit deinem Leben zu tun hat. Deswegen möchte ich das jetzt auf dich anwenden. Schaut mal, wenn der Gott, der Abraham ein Versprechen gegeben hat und es eingehalten hat, wenn der Gott dir folgendes Versprechen heute macht, wenn du mit deiner Sünde zu mir kommst, vergebe ich dir und spreche dich gerecht, dann gilt die Einladung auch dir heute. Dann möchte ich dich dazu einladen, diesen Glaubensschritt zu gehen. Ich bin seit längerer Zeit mit einem Mann im Gespräch, der ursprünglich aus dem Osten kommt, der atheistisch aufgewachsen ist und ich rede mit ihm immer wieder mal über den Glauben. Und letztens habe ich ihn gefragt, sag mal, wo stehst du eigentlich gerade? Und er sagt, ich leugne Gott schon mal nicht mehr, aber ich bin noch nicht bereit, ihm mein Leben anzuvertrauen. Er wusste, dass das der eigentliche Schritt ist. Und vielleicht ist das deine Situation. Vielleicht sitzt du auch am Livestream und du leugnest Gott mittlerweile nicht mehr. Du glaubst daran, dass es ihn gibt. Aber das reicht noch nicht. Ich möchte dich heute einladen, ihm persönlich dein Leben anzuvertrauen. Schau mal, es reicht noch nicht mal, daran zu glauben, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist. Das allein zu glauben, dass das wahr ist, reicht noch nicht. Das rettet dich noch nicht. Du musst es erkennen, dass es für dich gilt. Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen, für dich. Er ist ans Kreuz gegangen, für dich. Sein Leib wurde gebrochen, für dich. Sein Blut wurde vergossen, für dich. Er hat die Strafe getragen, für dich. Er hat den Tod besiegt, für dich. Es geht nicht nur um ein Fürwahrhalten, sondern ich möchte dich einladen, dass du dich diesem Gott anvertraust, dass du sagst, ich verlasse mich darauf, was du gesagt hast. Und du kannst das jetzt tun. Ich bitte schon mal die Musiker nach vorne und die Sänger. Und wir werden gleich auf zwei Lieder hören. Und währenddessen lade ich dich ein, wenn du erkannt hast, ich brauche Jesus. Wenn er mir die Zusage gibt, dann glaube ich ihm. Und ich werfe mich auf das Kreuz. Ich nehme die Gnade an und sage, bitte vergib du mir meine Sünden. Du kannst das symbolisch tun. Ich mache das immer wieder, das habt ihr euch vielleicht, ist euch vielleicht schon aufgefallen bei meinen Predigten. Mir geht es nicht darum, darzustellen, nur wenn du nach vorne kommst, bist du wirklich bekehrt. Aber ich glaube, es ist eine Hilfe, wenn man das öffentlich macht, wenn man dazu steht, ja, ich entscheide mich zu Jesus, ich gehe diesen Glaubensschritt. Ich möchte aber noch zwei andere Gruppen nach vorne rufen während dem Lied, wenn ihr möchtet. Wenn du heute festgestellt hast, dass du in deinem Christsein doch so sehr auf deine Leistung baust, dass du vielleicht im Glauben angefangen hast, aber jetzt durch Werke dein Heil sichern willst, dann lade ich dich ein, auch heute nach vorne zu kommen und nochmal neu zu sagen, ja, es ist wirklich nur das, was Christus für mich getan hat. Nichts, was ich getan habe. Und ich will neu im Glauben leben. Und ich möchte eine dritte Gruppe gerne einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du momentan durch eine echt harte Zeit gehst und du einfach ein Gebet brauchst, dass jemand für dich betet, dass dein Glaube gestärkt wird, kannst du auch gerne nach vorne kommen. Und wir können, während wir jetzt zwei Lieder hören, dass wir dann zusammen auch dafür beten. Lass uns aufstehen und auf die Lieder hören, und du darfst gerne antworten auf die Predigt.